Ich will, dass Sie sich an den Augenblick in Ihrem Leben erinnern, wo Sie irgendeine Erfahrung gemacht haben, wo Sie das erste Mal gespürt haben, wie das ist, wenn Sie in eine Schublade gesteckt werden. Ich habe als Kind gestottert. Ich habe die Schule hingeschmissen, weil ich mit 13 begonnen habe zu stottern und ich habe gestottert, bis ich 25 war. Ich habe nur Glück gehabt, dass es Menschen gab, die mir Dinge gesehen haben, die ich nicht gesehen habe. Und das hat mich weitergebracht.
Ich lade da immer eher ein auf eine Reise, dass man einfach schaut, was wünschen wir uns, was können wir ermöglichen, was kann man als Unternehmen tun, dass sich jeder optimal entwickeln kann, egal jetzt ob Mann oder Frau oder divers.
Wenn man es als Unternehmen nicht schafft, die Vielfalt der Welt da draußen im eigenen Unternehmen abzubilden, dann wird man gar nicht verstehen, wer sind die Menschen da draußen.
Vom stotternden Schulabbrecher zum internationalen Unternehmer und Mutmacher der Generation global. Ihr wisst, von wem die Rede ist? Genau, Ali Maloci. Ich freue mich sehr, dass er und Verena Binder-Kriegelstein, Leiterin von Employee Experience bei A1, heute meine Gäste bei Connect Live, dem Podcast von A1, sind. Mit Verena und Ali spreche ich heute über Diversity und darüber, wie Vielfalt und Chancengleichheit in Unternehmen gelebt werden kann. Eines ist klar, Diversity geht uns alle an. Es betrifft uns alle und wir alle können auch einen Beitrag zu einer besseren, diverseren Welt leisten. Ali, ich fange gleich bei dir an. Was bedeutet Diversität, Diversity, Vielfalt? Was bedeutet das für dich ganz persönlich?
Aus meiner Sicht ist es die Konfrontation mit dem Menschsein, mit der Lebendigkeit der einzelnen Person. Wir leben in einer Welt, wo wir immer Dinge managen wollen, aber Diversity ist etwas, da muss man mal lernen, die Dinge zu sehen, die schon da sind. Wir haben während Corona gemerkt, dass Führungskräfte plötzlich überrascht waren von einigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil sie plötzlich Talente und Fähigkeiten entdeckt haben, die sie denen niemals zugesprochen hätten und sie davor in eine Schublade gesteckt haben. Und bewusstes Diversity Management, wenn man so möchte, ist aus meiner Sicht zu realisieren, was einfach da ist.
Was sind jetzt deiner Meinung nach noch die größten Herausforderungen bei diesem Thema?
Die größte Herausforderung, die ich in den europäischen Ländern sehe, gerade im deutschsprachigen Raum, ist, dass wir glauben, wir bekommen es gut hin. Wir haben alle das Gefühl, wir sind so weltoffen, wir kriegen das eh gut hin. Und immer, wenn ich in Diskussionen merke, dass wir in einer eigenen Blase manchmal denken, eigentlich sind wir ja eh super, genau dann blicken wir nicht mehr hin. Dann sehen wir nicht das, was vorhanden ist. Ich habe Unternehmen erlebt, wo alle sagen, sie sind so extrem weltoffen, auch in Richtung Diversity. Und dann merkst du, dass zum Beispiel allein die Diskussionen oder Gespräche zwischen den Generationen schon überhaupt nicht stattfinden. Und man teilweise im eigenen Unternehmen nicht mal weiß, welche Talente sind vorhanden, welche Dinge können wir lernen von den Jüngsten, aber auch von den Ältesten. Das heißt, die größte Gefahr, die ich wirklich sehe, ist zu glauben, wir haben es eh schon sehr gut hinbekommen. Und das ist aktuell das, was ich, wie gesagt, in den europäischen Ländern sehe.
Warum ist es jetzt für Unternehmen so wichtig, Diversity, die Vielfalt, was bringt das den Teams? Und du hast es eh schon angesprochen, es ist vielleicht auch schwer zu schaffen, aber wie schafft man es, wie schaffen es die Führungskräfte in den Unternehmen, dass Diversity wirklich gelebt wird und auch geschätzt wird von allen?
Es geht darum, den ganz starken Fokus auf den Markt zu legen, auch auf die Kunden. Wenn ich vor 15 Jahren in den Flieger gestiegen bin aus Wien und ich bin, sagen wir mal, in Istanbul gelandet, dann haben die Jugendlichen dort ganz andere Lieder gehört als wir heute. Würde ich heute in einen Flieger steigen und in Istanbul landen, wären die Charts dort dieselben wie bei uns. Unsere Welt ist durch das Internet, durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung ein kleiner Planet geworden. Und wenn man es als Unternehmen nicht schafft, die Vielfalt der Welt da draußen im eigenen Unternehmen abzubilden, dann wird man immer am Markt vorbei produzieren. Dann wird man gar nicht verstehen, wer sind die Menschen da draußen. Und wenn ein Unternehmen marktgetrieben ist, einem Unternehmen der Kunde wirklich wichtig ist, was auch die Mitarbeiter verinnerlichen, dann wird man automatisch das Thema Diversity gar nicht mehr diskutieren, sondern wissen, das ist die einzige Möglichkeit, um in dieser Welt überhaupt noch relevant zu sein in den nächsten 20 Jahren.
Verena, was verstehst du unter Diversity? Wo setzt A1 denn hier an?
Unter Diversity, mein ganz persönlicher Zugang oder Treiber bei dem Thema ist die Begegnung auf Augenhöhe. Alles andere ist mir sehr fremd und tut mir auch sehr weh, wenn ich das beobachte, dass sich Menschen über andere stellen aufgrund Kriterien, die willkürlich gewählt wurden. Bei A1, wo setzen wir an und was ist uns wichtig? Wir beschäftigen uns jetzt seit gut über einem Jahr sehr intensiv mit dem Thema Diversity. Und hier war immer, uns war immer bewusst, dass wir da auch ein sensibles Thema ansprechen, dass wir da auch bis zu einem gewissen Grad eine hohe Verantwortung eingehen gegenüber unseren Kolleginnen. Und insofern war hier immer unser Zugang und unser größtes Ziel, einmal ins Unternehmen hineinzuhören und das sehr genau zu tun und bei den verschiedensten Zielgruppen, wie erleben wir dann eigentlich Diversity, wie erleben wir unsere Kultur und was sind Themen, wo wir auch ansetzen müssen und sollen und wo wir näher hinschauen müssen und sollen. Und bei einem zweiten Thema, was uns da in dem Zusammenhang sehr wichtig ist und das wir seitdem forcieren, ist das Thema Transparenz. Also auch hinsichtlich Zahlen und auch hinsichtlich unserer Maßnahmen, weil wir da überzeugt sind, dass wir nur ein gemeinsames Verständnis schaffen werden, wenn wir einen gemeinsamen Blick haben und da schaffen einfach Zahlen doch die Realität, die es da häufig braucht und gibt uns auch gleichzeitig eine Messbarkeit, um zu sehen, sind wir denn erfolgreich mit unseren Maßnahmen. Und zu einem dritten Punkt in dem Zusammenhang, Zahlen ermöglichen natürlich auch bis zu einem gewissen Grad eine Diskussion mit weniger Emotionen, was ja in dem Thema oftmals vorhanden ist. Also das ist da sicherlich unsere zweite Säule und unser drittes Thema ist das Thema gemeinsam lernen. Also wir nähern uns dem Thema, wir sind bei den Anfängen, wenn gleich gute Schritte gemacht wurden, aber es ist uns durchaus klar, dass man Diversity oder auch das Mindset dazu nicht voraussetzen kann, so wie Wertschätzung oder andere Dinge oder Kultur und dass wir dem einfach uns gemeinsam nähern müssen und gemeinsam nähern wollen und hier stellen wir sehr, sehr viele Workshops zur Verfügung, sehr viele Diskussionsrunden, Learning-Plattformen, starten diverse Initiativen, um uns da gemeinsam weiterzuentwickeln.
Du hast gesagt, die Begegnung auf Augenhöhe ist euch wichtig, das Reinhören auch ins Unternehmen. Was ist da schon zurückgekommen?
Was ist da zurückgekommen? Das ist eine gute Frage. Wir sind ein bisschen zielgruppenspezifisch vorgegangen. Wir haben gestartet bei den Karenzrückkehrerinnen, weil das eben über ein Reinhören auch passiert ist, dass das wohl nicht überall ganz so reibungslos erlebt wird. Rein generell, und das zeichnet A1, glaube ich, auch ein Stück weit aus, wir haben eine sehr offene Kultur. Wir reden sehr offen über Dinge, wir geben sehr, sehr offen und unbeschönigt Feedback, wie es uns denn so geht und wie wir Dinge erleben. Und wir haben durchaus viel Potenzial erkannt, wo wir ansetzen können und wo wir weiter wachsen können. Und hier ist bestimmt eines der großen Themen das Thema Gender Balance. Das ist bei uns natürlich auch irgendwo mitgegeben, das soll keine Ausrede sein, aber wir sind doch ein Telco-IT-Unternehmen. Wir wissen auch hier den Kampf um weibliche Talente, aufgrund schon der Ausbildungswege, dass hier einfach wesentlich weniger Frauen auch diesen Ausbildungsweg für sich wählen. Soll aber wie gesagt keine Ausrede sein. Wir versuchen hier stark attraktiv auch zu sein für Frauen und auch junge Frauen und auch Quereinsteigerinnen für die Technikberufe zu motivieren und uns da zu überzeugen und zu unterstützen. Genau, und generell in unserer Struktur haben wir natürlich einen großen Technikbereich in CERN, der natürlich aus einer langen Tradition herausgewachsen ist. Das heißt, wir haben durchaus hier Potenzial, mehr Frauen ins Unternehmen zu bekommen und Gender Balance zu schaffen.
Mhm. Ali wird schon ein bisschen unruhig, Nick zustimmen. Möchtest du da noch was dazu sagen?
Also ich glaube, alles richtig. Ich kann nur sagen, ich habe eins selbst kennengelernt, als ich damals mein erstes Startup gegründet habe, Watchado, das war 2011 und A1 war das erste Unternehmen, mit dem wir kooperiert haben damals und wir haben damals über 40 Personen interviewt. Und ein großer Teil davon waren auch die Lehrlinge zum Beispiel. Da waren wir im Arsenal damals, da war die Ausbildungsstätte von den Lehrlingen und das Unfassbare war, es waren natürlich jetzt nicht sehr viele Mädels dort, aber die dort waren, haben auf mich nicht so gewirkt, als müssten sie dort kämpfen, um gesehen zu werden, sondern das war damals schon und wir sprechen jetzt echt von, das ist mittlerweile 10 Jahre her, habe ich damals schon erlebt, dass das Thema der Augenhöhe hat immer dann gegolten, wenn jeder bereit war, seine Leistung zu bringen, sich einzubringen, an das Team zu glauben. Und das hat uns damals als Team extrem begeistert. Und wir wollten eigentlich, glaube ich, nur 2, 3 Lehrlinge damals interviewen und weil das so gut funktioniert hat, haben wir gleich viel mehr interviewt. Und was ich ja noch sagen muss, ist, ich glaube, wenn du im Telekommunikationsbereich bist, dann bist du ein Abbild der Gesellschaft. Weil deine Kunden, das ist die Breite der Gesellschaft. Das ist von dem 14-Jährigen vielleicht, der sein erstes Handy kriegt, bis zu der Oma, die irgendwo zu Hause ist. Ja. Und wir haben auch jetzt durch Corona gemerkt, dass wir Gott sei Dank in der heutigen Welt leben, weil wenn Corona vor 50 Jahren passiert wäre, hätten wir nicht Videotelefonie irgendwie gehabt. Das heißt, das ist auch etwas Verbindendes. Und ich glaube, gerade wenn du als Telekommunikationsunternehmen die Bandbreite der Gesellschaft ansprechen willst, kannst du dir diese blinden Flecken intern einfach nicht erlauben. Und deshalb ist, glaube ich, der Diversity-Bereich gerade in solchen Unternehmen das Fundament der Entwicklung. Das ist kein Nice-to-have, das machen wir jetzt aus Trend heraus. Wenn du das nicht machst, dann wirst du auch langfristig einfach nicht überleben da draußen. Und es werden andere einfach deinen Platz einnehmen.
Eins hat im November auch eine Diversity-Community gelauncht. Verena, was macht diese Community genau?
Diese Community treibt die Diversity-Initiative Feier 1 und hinter dieser Community steckt eine Menge an Kolleginnen und Kollegen, die freiwillig das Thema treiben wollen, sich dafür einsetzen wollen, auch Botschafter sind im Unternehmen. Hinter dieser Community stecken alle wichtigen Schnittstellen im Haus, die auch zulassen, dass die Diversity-Initiative lebendig wird bei uns, sichtbar wird und erfolgreich wird. Und im Rahmen dieser Community gibt es auch zu den unterschiedlichen Dimensionen Diversity Leads, Dimensionen-Leads, die sich da speziell auch für gewisse Dimensionen einsetzen. Wir haben da regelmäßige Showfixes implementiert. Wir haben, wie ich es vorher schon erwähnt habe, diverse Veranstaltungen, wo wir auch die Kolleginnen mit hineinholen ins Boot durch Workshops, durch Role Models, die wir vorstellen, durch Learning-Plattformen. Ganz oben oder über dieser Community steht unsere CFO, die Sonja Wallner, die hat hier die Schirmherrschaft zum Thema Diversity und treibt das auch wahnsinnig tatkräftig mit. Ich bin da auch in einem sehr regelmäßigen, unkomplizierten Austausch zu jeder Zeit mit ihr zu diesem Thema. Sie steht hinter der Initiative, sie ist das Gesicht der Initiative, sie treibt die Initiative und das macht uns alle sehr froh und erfolgreich aktuell.
Diese ganze Vielfalt, die bringt ja neue Herangehensweisen, mehr Kreativität, ganz unterschiedliche Inputs von den Mitarbeiterinnen, den Mitarbeitern. Das klingt alles super. Funktioniert das auch reibungslos? Was sind da eure Erfahrungen,
Verena? Zuerst einmal die Frage, was funktioniert überhaupt reibungslos, wenn Menschen zusammenkommen, in jeglichen Kontext. Ja. Aber in dem Zusammenhang ist da auch meine persönliche Überzeugung, dass eben gerade die Reibung das ist, was uns weiterbringt, weil wir eben, wie Ali auch vorher gesagt hat, uns blinde Flecken aufweist, uns zwingt, zu Themen näher hinzublicken und dann auch eine Weiterentwicklung im letzten Endes fördert und ermöglicht. Und ich stimme da auch total dem Ali zu und bei uns ist ja auch der Treiber dieser Initiative. Einerseits, weil wir natürlich wollen, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen willkommen fühlen und geschätzt fühlen und akzeptiert fühlen, aber da hängt natürlich auch die Intention daran, dass wir wissen, dass nur wenn sich jemand auch willkommen fühlt und akzeptiert fühlt, dass er sein gesamtes Leistungspotenzial entfalten kann, sich kreativ einbringen kann, am Ende des Tages auch Vertrauen fasst zum Unternehmen und zu den Teammitgliedern. Und wir sind natürlich auch überzeugt, dass genau diese Menschen dann ihr gesamtes Potenzial und ihre beste Version eben gegenüber den Kunden zeigen und auch in den Kundenlösungen mitbringen und zeigen. Das heißt, ja, es ist absolut ein Kulturthema für uns. Es ist uns ein sehr, sehr großes Anliegen, dass hier eine Kultur bei uns herrscht, wo jeder willkommen ist, sich entfalten kann und das Thema Entwicklung ein großes ist und Miteinander. Aber natürlich am Ende des Tages geht es auch um den wirtschaftlichen Erfolg und da sind wir einfach überzeugt, dass uns ein diverses Mindset wirtschaftlichen Erfolg sichert und dass wir hier die besten Kundenlösungen hervorbringen und auch die beste Leistung am Kunden direkt bringen.
Mhm. Erlebst du auch solche Reibungsprozesse auf dem Weg zur Diversität?
Ich bin jetzt seit 3 Jahren verheiratet, kenne meine Frau seit über 6 Jahren und es wäre eine Illusion zu glauben, dass es keine Reibungen gibt, weil wir uns immer wieder neu entdecken. Und Reibungen sind ein Spiegel für die vielleicht ungewollte Neugierde des Menschen, sich auf neues Terrain einzulassen. Wenn du immer in deinem selben Gewässer unterwegs bist, wirst du auch nicht mehr überrascht von neuen Dingen. Und Überraschung löst in einem Menschen immer Reibung aus. Widerstand, das verstehe ich nicht. Und es gibt so eine ganz einfache Übung, die ich manchmal bei Teams mache, die sich seit Jahren kennen und zusammenarbeiten. Ich sage denen immer, Leute, ich sage euch jetzt ein Wort und jeder von euch sagt, dass die erste Assoziation, die hochkommt bei dem Wort. Dann sitzen die alle da, kennen sich seit 7, 8 Jahren, arbeiten jeden Tag miteinander und dann sage ich das Wort rot zum Beispiel. Und dann sagt der eine Liebe, der andere sagt Herz, einer sagt Feuer, dann hat einer gesagt Drama, Mord und Totschlag. Ja. Das heißt, du hast ein Team von Menschen, die sich alle kennen und bei einem Wort sagt der eine Liebe und der andere Mord und Totschlag. Wenn uns das mal bewusst ist, dass jeder von uns nur die Summe seiner Lebenserfahrung ist, dann müssen wir verstehen, dass es eine Welt ohne Reibungen einfach nicht gibt. Das heißt, wir müssen uns lösen von diesem Irrglauben zu denken, dass wenn wir Wege gemeinsam bestreiten, wir irgendwann eine Phase haben werden ohne Reibungen. Wenn man wirklich ein Jahr lang keine Reibung hat, dann entwickelt man sich nicht weiter. Dann spielt jeder in seiner Ecke es safe quasi. Und das, glaube ich, wollen wir nicht. Dafür sind wir nicht auf dieser Welt. Dafür haben wir uns nicht diese geile Welt erschaffen, in der wir heute leben. Und ja, die Probleme gibt es überall. Aber das Interessante ist bei diesen Problemen, die sind immer lösbar, wenn alle Beteiligten sagen, da schauen wir jetzt hin, warum das so ist. Also diese Probleme kannst du nicht wegdelegieren an einer höheren Ebene, also quasi du Chef oder Chefin löst das, sondern da muss man gemeinsam hinschauen, da braucht es manchmal auch einen Prozess der Moderation, der immer gut ist, wo man Leute an den Tisch bringt und mal versucht herauszufinden, wie die Perspektiven auf ein Thema sind. Das geht gerade, wenn man Projekte hat, wo wir die jüngsten Generationen und die ältesten Generationen drin sind, mit einer guten Moderation, die alle einbindet auf Augenhöhe und jedem das Gefühl gibt, Teil der Ideenfindung zu sein. Das sind oft die Unternehmen und Organisationen, wo du siehst, dass nach solchen Prozessen die Reibungen weniger werden und man die Reibungen eher begrüßt, ja, weil man eben dann überrascht ist wegen etwas und jetzt nicht mehr als Angriff sieht auf die eigene Meinung.
Ich möchte noch kurz bei dir bleiben, dich ein bisschen vorstellen, dass du ein bisschen was von dir erzählst. Du bist ja als Flüchtling nach Österreich gekommen, hast die Schule abgebrochen, hast über 40 verschiedene Jobs gehabt. Was hat dir dabei geholfen, zu dem Menschen zu werden, der du heute bist? Unter anderem, wir wissen es, ein erfolgreicher Unternehmer, ein gefragter Speaker, ein Buchautor, ein Mutmacher.
Es waren zwei Dinge. Es waren erstens die Dinge, die ich mein Leben lang verteufelt habe, die mich ausgemacht haben. Das war, ich habe als Kind gestottert. Ich habe die Schule hingeschmissen, weil ich mit 13 begonnen habe zu stottern und ich habe gestottert, bis ich 25 war. Wenn du als HTL bist und du bist der Einzige, der stottert, dann stehst du im Pausenhof, alle reden und du bekommst kein Wort raus. Aber du wirst darin trainiert, Menschen zu beobachten. Ich habe heute eine unfassbare Gabe, die mir zumindest nachgesagt wird. Ich kann Menschen treffen und kann ihnen nach 5 Minuten sagen, wo ihr Talent ist. Sofort. Ich weiß in ihrer Körperhaltung sofort, was ist das Problem, welche 4 Fragen muss ich stellen und finde den Knoten. Das ist aber nur, weil ich in meiner Kindheit nicht geredet habe und Zeit hatte, alle zu beobachten und mir immer die Sinnfrage gestellt habe, warum ich? So. Das heißt, in meiner Kindheit war es eine Katastrophe, heute ist es eine Art Superpower. Das hat mir geholfen und als ich begonnen habe, alle Fehler, sogenannten Fehler meiner Kindheit zu untersuchen, habe ich eigentlich dahinter immer eine unfassbare Stärke entdeckt. Aber das habe ich auch erst entdecken müssen mit 26, 27. Das Zweite, was mir geholfen hat, ist, und das hatte ich wirklich Glück in meinem Leben, wir leben in einer Welt, wo wir glauben, dass der Einzelne der Stärkste ist. Also wir reden immer vom Mann des Jahres, ja, und solche Sachen auf den Titelblättern der Hefteln. Ich habe noch niemanden erlebt, der alleine erfolgreich war. Also ich habe das Glück gehabt, dass für 10 Leute, die in meinem Leben nicht an mich geglaubt haben, mindestens eine Person bedingungslos mich angesehen hat und gesagt hat, hey, du weißt nicht, für was das eine Gelegenheit ist. Sei es beim Schulabbruch, wo ein Lehrer zu mir gesagt hat, du pass auf, du passt wahrscheinlich nicht in die Schule, weil du mal wahrscheinlich deine eigene Firma gründen wirst. Du passt halt in kein System. Und plötzlich habe ich mir gedacht, ah ja, klar, ich werde Unternehmer. Ja, dann bin ich es echt geworden. Ja. Vielleicht hat er mich damals nur angelogen, weil er sich gedacht hat, ich brauche Trost. Aber du brauchst in deinem Leben immer Menschen, die bedingungslos an dich glauben, weil es war dieser Mechanismus des bedingungslosen, also dieses Glaubens von anderen, die jeden Menschen dazu gebracht haben, die 2 schwierigsten Dinge für unser Gehirn aus dem Nichts heraus zu lernen, nämlich die Muttersprache, also die erste erlernte Sprache, ist das Komplexeste fürs Gehirn bis zu unserem Tod. Das haben wir gelernt ohne Vokabelheft, ohne Druck von außen, ohne Prüfungsstress. Und wäre ich nicht in Österreich auf die Welt gekommen als Österreicher, sondern in China, würde ich heute Kantonesisch und Mandarin fließend sprechen. Und das Zweite ist der aufrechte Gang. Jedes Kind fällt am Tag 40 bis 50 Mal auf die Schnauze beim Versuch gehen zu lernen. Aber da steht da niemand daneben und sagt, du hast einen Fehler gemacht, sondern die Eltern stehen daneben, trauen es dem Kind zu, freuen sich fürs Kind über jeden Versuch. Und jeder Mensch meistert innerhalb von 2 Jahren die schwierigsten und komplexesten Dinge für ein Gehirn. Und da müssen wir die Menschen wieder zurückbringen. Und das hat mir in meinem Leben geholfen. Menschen, die mich immer wieder daran erinnert haben, auf was ich aufbauen kann, weil ich genug Dinge hatte, die einfach nicht funktioniert haben. Ja, also ich hatte abschließend noch, ich hatte mal, als ich die Schule hingeschmissen habe, 5. Klasse HTL, hatte ich im Zeugnis nur 4er und 5er und Verhalten in der Schule war nicht zufriedenstellend, weil ich die meisten Fehlstunden hatte. Ich hatte Angst, in die Klasse zu gehen wegen dem Stottern. Habe deshalb inständig immer geschwänzt. Aber ich hatte in Informatik eine gute Note. Das war ein Freifach. Und ich habe einen Lehrer gehabt, der mir nach dem Schulabbruch gesagt hat, schau mal, in Informatik bist du gut. Vielleicht ist es das. Und es gibt Abendschulen, hat er zu mir gesagt. Dann habe ich eine Abendschule gemacht und habe die Matura mit Auszeichnung bestanden. Ich habe in Rekordzeit habe ich Informatik studiert, berufsbegleitend in 2 Jahren statt in 3 Jahren. Wäre aber dieser Lehrer nicht gewesen, der gesagt hat, schau mal, da gibt es etwas, was du besser kannst als alle anderen, dann würde ich heute wahrscheinlich noch irgendwo Boden putzen und mir denken, gut, das war's, warte ich halt bis zur Pension. Ne? Obwohl Boden putzen nichts Schlechtes ist, aber leider sagt man der Gesellschaft heute zu den Leuten, dann gehst du halt Boden putzen, ne? Und stempel die Leute ab. Und ich habe nur Glück gehabt, dass es Menschen gab, die mir Dinge gesehen haben, die ich nicht gesehen habe. Und das hat mich weitergebracht.
Schön, schöne offene Worte von dir, danke. Ich würde jetzt gerne noch zum Thema Gleichstellung von Männern und Frauen switchen. Frauen sind da ja weiterhin die Ausnahme in unseren Chefetagen. Da tut sich sehr wenig, das auch noch sehr langsam. Wie kommen wir da weiter, Ali?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir mal verstehen, wie weit wir gekommen sind. Wir brauchen die Kraftquellen der Vergangenheit, um zu verstehen, dass wir zum Beispiel in Österreich erst seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht haben. Aber heute haben wir eine Welt, in der, wenn wir das mal erzählen, die Leute sich wundern und sagen, das gibt's ja gar nicht. Was, erst seit 100 Jahren? Das sehe ich positiv, weil da eine Empörung da ist, weil wir sagen, das kann ja so nicht sein. Wir haben eine Welt, wo wir auf die Straße demonstrieren gehen und einfach Dinge nicht mehr akzeptieren. Wenn auf Social Media irgendein Unternehmen ein Foto postet zum Weltfrauentag und da sind 12 Vorstände drauf, die alle Männer sind, ist ein riesen Shitstorm drunter plötzlich. Das heißt, wir haben eine Welt, wo wir plötzlich dieses Randthema Diversity, Frauenthemen, die früher immer so, ja, redet man halt drüber, plötzlich sind das zentrale Themen der Gesellschaft geworden. Wir reden laut drüber. Und das ist immer der erste Schritt, um da etwas zu verändern. Aber was wir immer brauchen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, bei so Diskussionen, Quote, ja, nein und anderen Inhalten, wir denken immer nur an die jetzigen Generationen, die jetzt am Arbeitsmarkt sind. Und ich sage immer, denkt nicht an die, die jetzt am Arbeitsmarkt sind. Die sind auch wichtig. Aber denkt an das 10-jährige Kind, das jetzt in der Schule ist und in 4 Jahren hört im Berufsorientierungsunterricht, was willst denn du machen? Wenn wir da Maßnahmen setzen und sei es die Quote und dieses Kind mit 14 Jahren zum ersten Mal sich die Arbeitswelt ansieht und plötzlich sieht, hey, da sitzen ja ganz viele Frauen, dann muss man diesem Kind nicht erst später im Alter von 27 erklären, dass es als Frau vielleicht doch gut genug ist.
Also ganz früh ansetzen.
Wir müssen sehr früh ein realistisches Bild von der Welt geben, wie es aber noch nicht abgebildet wird. Wir wissen aus Untersuchungen, dass bei manchen Leadership Skills Frauen wirklich besser abschneiden. Wir wissen im Bereich der IT, die Gründerin der Informatik war Ada Lovelace, eine Frau. Wir wissen, dass die ersten Softwareentwickler der Welt Frauen waren. Würden wir diese realistischen Geschichten schon im Kindergarten erzählen, in der Volksschule erzählen, einfach die Realität widerspiegeln, dann müsste man später nicht quasi reparieren. Ja? Mhm. Und das ist aus meiner Sicht etwas, wo wir uns aber hinentwickeln. Weil ich aktuell in allen Bereichen sehe, dass die Leute was tun. Wir müssen nur mit uns selbst auch geduldig sein. Also nur weil wir das Wissen haben, werden wir es nicht morgen verändern, sondern wir müssen Rollenvorbilder schaffen, wir müssen unsere eigene Haltung verändern, wir müssen ständig draufbleiben, mit dem Finger drauf zeigen, die tollen Vorbilder zeigen, da dort was gut funktioniert. Und wir werden dann nicht in einem Jahr den großen Fortschritt haben, aber in 10 Jahren. Also wir müssen uns in 10 Jahren zurückblicken und werden unfassbar stolz auf uns sein. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, in 365 Tagen zurückzublicken und glauben, wir haben jetzt schon die Riesensprünge gemacht. Dinge brauchen ihre Zeit und ich glaube, wir sind am extrem guten Weg, nur wir dürfen nicht loslassen.
Verena, wie löst ihr das Gender-Thema bei A1? Wo steht ihr da gerade und was sind da eure Ziele?
Wo stehen wir? Ich würde sagen, relativ am Anfang, aber haben große Schritte getan bereits. Am Anfang fortgeschritten, würde ich meinen. Es ist uns ein sehr wichtiges Thema. Mir ist in dem Zusammenhang auch sehr wichtig und auch Bezug nehmen auf vieles, was Ali gesagt hat, dass da eine gute Energie in diesem Thema ist. Also es ist jetzt, es soll nicht eine Situation sein, die man jetzt irgendwie reparieren muss und das muss jetzt auch passieren von heute auf morgen. Ich lade da immer eher ein, bei dem ganzen Diversity-Thema, aber auch gerade bei dem Gender-Thema, auf eine Reise, dass man einfach schaut, gut, was wünschen wir uns, was können wir ermöglichen, was kann man das Unternehmen tun, welche Rahmenbedingungen und Prozesse braucht es denn auch und Voraussetzungen, dass sich jeder optimal entwickeln kann, egal jetzt ob Mann oder Frau oder divers. Und das ist aus meiner Sicht, wenn auch es ja schon noch tragisch ist, dass wir 2021 uns noch mit diesen Themen so befassen müssen in der Intensität, so finde ich es dennoch sehr schön, dass wir das jetzt tun und hoffe da einfach auf eine gute Energie, dass man da einfach auch wirklich diese Vielfalt verbreiten kann. Und im Konkreten, was tun wir? Wir haben uns eben, wie ich es vorher gesagt habe, stark auch mit den Zahlen und der Ist-Situation bei uns auseinandergesetzt. Wir haben ein sehr transparentes Diversity-Dashboard, wo alle Zahlen nicht mehr weg zu diskutieren sind, auch punkto Eintritte, wie hoch ist die weibliche Quote, auch bei dem Thema Lehrlingen, auch bei den Karriereveränderungen und Wegen intern, wie schaut das aus bei den Frauen, was setzen die für Schritte, wohin gehen sie, wie schaut das aus nach der Karenz. Also da haben wir jetzt ein sehr transparentes Bild, wo wir auch stark damit anarbeiten und die Dinge hinterfragen. Wir haben das Karenzprogramm etabliert, eben vor gut 1,5 Jahren. Es ist wahnsinnig umfassend, sehr, sehr erfolgreich, wird auch sehr geschätzt. Das ist tatsächlich von dem Moment an, wo die Kollegin Bescheid gibt, dass sie schwanger ist, dass sie ein Kind erwartet, fangen die ersten Coaching-Gespräche an, fängt die Vorstellung an durch eine Karenzmentorin zu dem ganzen Karenzprogramm. Wir bieten auch Coachings an für die Gesprächsführung mit der Führungskraft zur Planung, wie ist die Karenz, wie kommt der Wiedereintritt. Wir kontaktieren die Kolleginnen 6 Monate vor dem Wiedereintritt und fragen, du, warst du schon in einem Austausch, hast du dir schon überlegt, wie soll denn dein Wiedereintritt und die berufliche Karriere weitergehen? Wir arbeiten in dem Zusammenhang auch sehr, sehr stark mit den Führungskräften zusammen, die wir auch darauf hinweisen, deine Kollegin kommt zurück, wie soll denn der Start so aussehen? Wir haben das Programm Family Canvas, das ist ein externes Training, das haben wir als erstes österreichische Unternehmen hineingeholt, das ist inzwischen sehr erfolgreich bei uns verankert, das sind 2 Tage Reflexion für Mütter, die wieder zurückkehren, wie jetzt ihre Rolle ausschauen, wie sie sich ihre berufliche Karriere vorstellen, wie sie Ideen haben, die Mutterrolle und die berufliche Rolle zu vereinen, was sie auch für Backup-Lösungen haben. Also hier ganz, ganz vielfältig. Wir bringen 4-mal im Jahr alle in Karenz befindlichen Kolleginnen und Kollegen zu einem Business-at-Breakfast-Termin zusammen, wo wir einen Austausch fördern, wo wir ein Wrap-up geben über die aktuellen Themen bei A1, das sehr zumeist durch die Sonja Wallner, unsere CFO. Wir gehen auch immer in diesen Meetings in kleine Mini-Workshops, wo wir ein Thema, das aktuell die Organisation beschäftigt, näher bringen. Aktuell ist es zum Beispiel das große Thema New Work, weil wir sicherstellen wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen mit uns in einem Austausch sind, die Dinge mitbekommen und nicht eine komplett andere Welt erleben, wenn sie wieder zurückkommen. Also das sind Themen. Wir haben alle Jobs, die wir ausschreiben, schreiben wir auch in Teilzeit aus. Das heißt, auch hier wollen wir keine Einschränkung haben. Wir sind der Überzeugung, dass Talent und Engagement nicht in Stunden abzurechnen ist. Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Einerseits zahlt das sehr stark auf die Frauenförderung ein, aber auch auf das Thema Generationen. Ich glaube, ich gehöre jetzt auch zu einer der letzten Generationen, die 40 Stunden arbeiten und sagen, dass das passt gut. Also ich denke, dass die Leute sich immer breiter aufstellen werden, dass andere Themen wie weitere Lernen, Familie, Hobbys, Entfaltung immer mehr Raum einnehmen und hier einfach zu einer gesunden Balance kommt. Und wir haben ein Female Leaders Circle ins Leben gerufen, darauf sind wir sehr stolz, da führen wir alle Frauen in Führungsrollen zusammen, sind nicht nur Führungskräfte, sondern tatsächlich auch in führenden Rollen, wie bei den agilen Themen, die sich zu regelmäßigen Abständen zusammenfinden und wo wir Themen gemeinsam treiben. Im Zusammenhang mit dem Thema Empowerment und Entfaltung freut mich auch ganz besonders, dass wir letztes Jahr im Herbst auch das LGBT-Plus-Netzwerk gegründet haben in A1. Das ist klarerweise unser erstes Netzwerk dazu. Das sind ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die das motiviert ins Leben gerufen haben. Und ja, das wächst seitdem unaufhörlich und ist eine ganz großartige Initiative, die uns wahnsinnig bereichert und auf die wir tatsächlich und mit Recht sehr stolz sind innerhalb der A1.
Ali, wenn du österreichischen Firmen ein Zeugnis für ihre Diversität ausstellen müsstest, welche Note würdest du da vergeben oder welche Noten?
Ich habe während Corona für 7 doch größere Unternehmen in Österreich Schulungsprogramme entwickelt, sowohl für die Lehrlinge als auch für die Führungskräfte, zum Thema Empathie, Perspektivenwechsel, solche Themen. Das waren alles so Programme, die gingen so 8 bis 10 Wochen, wo du wirklich in einem Unternehmen bist, wo du vieles mitbekommst. Und was man einfach erlebt ist, am Anfang haben sie alle gesagt, das Thema Diversity bei uns, super aufgestellt. Und dann machst du Sessions mit ihnen, du machst Übungen, wo sie sich eben selber ertappen bei ihren eigenen Glaubensmustern. Was ich wirklich interessant gefunden habe, war, dass dieser Aha-Effekt bei allen da war. So, wow, das war mir überhaupt nicht bewusst zum Beispiel. Ja? Oder auch wenn du denen plötzlich beibringst, wie sie richtige Fragen stellen, ja, in Meetings, um wirklich herauszufinden, wie der andere denkt zum Beispiel. Da waren viele Aha-Momente, aber was ich erlebt habe, war, dass sie diese Aha-Momente nicht genommen haben, um es zu rechtfertigen, dass sie eigentlich sowieso recht haben, sondern da war schon fast so eine Art Betroffenheit da. wo sie noch gemerkt haben, okay, sie müssen noch ein paar Hausaufgaben machen. Das heißt, das, was ich erlebe, aber das ist natürlich nicht die komplette Bandbreite, aber viele Unternehmen, wenn sie sich dessen bewusst werden, wo ihre blinden Flecken sind, sind sie sehr wohl bereit, Schritte zu setzen. Sie wissen oft noch nicht, wie sie es tun. Das Interessante ist, es gibt auch andere Unternehmen, die ich auch erlebt, denen war das Thema eigentlich die letzten 10 Jahre egal. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie keine Bewerber und Bewerberinnen mehr bekommen haben. Und dann die Frage losgegangen ist, woran liegt es? Dann haben sie sich ausgeredet auf den Fachkräftemangel. Dann haben sie gemerkt, dass in derselben Stadt ein Konkurrenzunternehmen keine Probleme damit hat. Und haben sich dann schon die Differenzen angesehen. Und da fällt, und da kommst du immer auf das Thema Diversity. Immer. Das heißt, früher oder später kommen sie alle dazu. In Österreich merke ich, dass wir eine große Lernbereitschaft haben, wenn die Leute sich bewusst werden, dass sie im Bereich Diversity eigentlich nicht gut aufgestellt sind. Aber da muss man auch sagen, wir sind auch eine Kultur, wie soll ich das sagen, Österreich ist ein Land der Einwanderer. Es gibt nicht den richtigen, echten Österreicher mehr. Das heißt, wir haben hier schon die Grundlage dafür, aber es ist natürlich noch viel zu tun, und zwar dort eben, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, wo alle schon glauben, eigentlich sind wir eh gut aufgestellt. Ja.
Was möchtest du jetzt selbst, dass in den Köpfen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hängen bleibt, wenn es um das Thema Diversity geht?
Ich will, dass sie sich an den Augenblick in ihrem Leben erinnern, wo sie irgendeine Erfahrung gemacht haben, wo sie das erste Mal gespürt haben, wie das ist, wenn sie in eine Schublade gesteckt werden. Und sich dann dessen bewusst werden, dass es jedem Einzelnen da draußen so geht. Wegen dem Vornamen, wegen der Herkunft, wegen dem Schulabschluss, wegen der falschen Frisur. Wir alle waren schon mal in dieser Situation. Jeder Einzelne. Und wenn wir uns dessen jeden Tag bewusst sind, dass wir das auch nicht wollen und wir eigentlich viel mehr sind als das Bild, das andere von uns haben, wenn wir dieses Bewusstsein haben, jeden Tag, bevor wir ins Büro gehen, sagen, ich will ja auch nicht, dass ich nur runterreduziert werde auf dieses eine Merkmal, dann haben wir, glaube ich, eine positiv betroffene Haltung, mit anderen umzugehen. Und das möchte ich jedem raten, das heißt, jeden Tag in der Früh zu machen. Das macht das Leben bunter und schöner.
Eine letzte Frage noch. Auf deiner Website steht, dass du die Welt retten willst.
Natürlich.
Verrätst du uns bitte, wie, und vielleicht können wir ja dabei helfen.
Ja klar. Wenn ein Mensch keine Perspektive für seine Zukunft sieht, egal ob 14 Jahre alt oder 89 Jahre alt, wenn ein Mensch keine Perspektive für seine Zukunft sieht, dann ist diese Zukunft dunkel für jemanden. Sie kann dir Angst machen. Und wenn ich es schaffe, auch nur einer Person jeden Tag eine Perspektive aufzuzeigen, wo sie sich plötzlich selbst als Teil der Zukunft sieht, dann habe ich das Weltbild dieser Person für immer verändert. Für immer nämlich. Und im besten Fall die Welt gerettet für diese eine Person. Und das ist mein Ansatz, den ich jeden Tag habe. Jeden Tag, meistens sind es eben eher Leute, aber bei einer Person mindestens jeden Tag zeige ich ihr nur das, was sie selber nicht sieht. Und damit rette ich die Welt für diese Person. Und das ist mein Ziel. Und bis zu meinem Tod möchte ich 25% der Weltbevölkerung erreicht haben, weil 25% der Weltbevölkerung sind unter 15. Das sind die alle bis 14-Jährigen, die jetzt in Corona merken, wie wir Erwachsenen es nicht immer gut hinbekommen.
Gut, dann geben wir uns alle ein bisschen mehr Mühe.
Dankeschön.
Um die Welt zu retten. Ich sage vielen Dank für das Gespräch euch beiden.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Schöne Worte zum Abschluss von Ali Maloji, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Diversity und Gleichstellung der Geschlechter. Es ist gut zu hören, dass sich hier bereits viel bewegt hat und auch noch viel bewegen wird. Denn wir sind auf einem guten Weg, das haben uns Ali und Verena heute bestätigt. Das war's für heute, das war Connect Live, der Podcast von A1. Wir freuen uns auf euer Feedback, schreibt bitte an podcast@a1.at. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dann!